Ich lese uns jetzt den Bibeltext für die heutige Predigt und bitte, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Der Predigttext für heute steht bei Markus im 4. Kapitel, die Stillung des Sturms. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich, und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam.
Ich freue mich ein bisschen, dass ich Ihnen ein bisschen selbst in Corona-Zeiten näher kommen durfte. Im ersten Gottesdienst habe ich noch auf der Kanzel gestanden und da gab es technische Probleme und das ist mir doch sehr viel wohler, wenn ich Ihnen ein bisschen oder euch ein bisschen näher sein darf. Ist das jetzt okay? Versteht man mich vor allen Dingen gut? Das war das Problem. Wunderbar. Ganz viele Daumen nach oben. Sonst einfach mal kurz melden und sagen, ich höre nichts. Das macht nichts, wir können da ein bisschen was nachregeln. Ich probiere mein Bestes. Also, wir haben eben eine schöne Geschichte gehört. Eine der vielleicht bekanntesten Kindergottesdienstgeschichten. Für mich gehen dann immer so die Bilder vor Augen, wie so bei einem Kinofilm, die Bilder von Kees de Kort aus der Kinderbibel. Wunderschön, naiv, schön klein gemalt. Und Jesus nach einem anstrengenden Tag will sich mit seinen Jüngern zurückziehen, setzen sich in ein Boot und alle sind müde und Jesus sogar so müde, dass er einschläft, obwohl die Winde dann hochschlagen. Leider geschieht das dann, was alle Fischer am See Genezareth fürchten. Da kommen so ad hoc gefährliche Fallwinde, die kommen übers Gebirge rein. Innerhalb von Minuten gerät man in große Not, da haben die Fischer in den Dörfern sehr Angst vor und dann steckt man erstmal drin, dann wird es richtig ernst. Jesus ist so erschöpft, dass er gar nichts mitbekommt. Seine Jünger versuchen das Schiff irgendwie zu schaukeln, das immer voller mit Wasser läuft. Angst und Panik greift immer mehr um sich. Unfassbar, dass Jesus da zum einen schlafen kann und zum anderen, verzeiht es mir, irgendwie auch gar nicht auf die Idee kommt, mal mitzuhelfen, die Situation zu retten. Die Jünger fassen sich ein Herz und wecken ihn und gehen auf ihn zu. Und die müssen schon richtig Druck auf dem Kessel gehabt haben, denn freundlich geht anders. Kümmert es dich überhaupt nicht, dass wir umkommen? Da steckt schon eine Menge Vorwurf drin. Reden kann er, aber wenn es hart auf hart kommt, dann schläft er. Jesus steht auf, sagt zunächst mal nichts, stellt sich dann in den Wind, bedroht ihn: Sei still, werde ruhig. Und der Wind wird still und es wird ruhig. Dann wendet sich Jesus seinen Jüngern zu, die erschöpft und wahrscheinlich wie er auch nass im Boot sitzen. Warum habt ihr solche Angst? Warum habt ihr keinen Glauben? Ich habe einen kleinen Freund, der ist aus Hamburg nach Kassel gezogen. Er heißt Pepe. Und wenn er jetzt hier wäre, er freut sich schon tierisch, mal hier am Gottesdienst teilzunehmen. Ich habe gesagt, ein bisschen Geduld muss noch sein. Aber wenn er jetzt da wäre, dann würde er sagen: Wow, Was für eine Geschichte. Das würde ihm gefallen. Jesus, der Held, der am Ende den Sturm besiegt. Und ah, wenn ich jetzt ehrlich bin, aus meinen Kindergottesdiensttagen, wenn die Geschichte dran war, dann bin ich selber immer wie so ein begossener Pudel nach Hause gegangen und dachte, ja schön, Jesus ist der Held, aber irgendwie kommen wir Jünger ja nicht so gut weg dabei. Jesus schenkt den Jüngern ja dann ein, dass leider doch ihr Glaube ein bisschen schwach war. Ist halt so. So ist das mit meinem Glauben ja auch. Ich habe euch was mitgebracht. Die meisten von euch werden diese Puppen kennen. Ich hätte gerne eine größere präsentiert, weil die wahrscheinlich besser zu sehen gewesen wäre. Aber immerhin eine kleine habe ich aufgetrieben. Die nennen sich Matroschkas. Und in diesen Puppen, das Schöne ist, es steckt immer noch mehr drin. Und so ist das auch hier. Und ich finde, das ist mit unserer Geschichte genauso. Also diese erste Kindergottesdienstgeschichte. Es ist so die, also soll die erste Puppe darstellen, aber es steckt noch eine zweite drin, die vielleicht auch ein bisschen, je älter wir werden, uns dann bewusster wird. Die zweite Puppe oder die zweite, wie Sie wollen, Zwiebelschale, wenn man genauer hinschaut, dann merken wir, kein Leben geht ohne diese Fallwinde ab. Glücklich, wer das mit 70, 80 noch von sich sagen kann, aber spätestens die Schwelle ins Reich Gottes ist dann doch eine heftige Hürde. Aber viele von uns erleben diese Fallwinde auch schon vorher. Der See Genezareth ist berühmt dafür. Er hat ganz viele Menschen schon in Not gebracht. Und der See Genezareth und auch die Geschichte ist mehr als nur so ein kleines, gut gegangenes, dank Jesus, Seeabenteuer. Der Wind, der Sturm, das aufbrausende Meer stehen auch symbolisch für unser Leben. Damals war das Meer das Sinnbild für den Abgrund, für die Haltlosigkeit, für das Hin- und Hergeworfensein im Leben, wie höhere Gewalten, denen man ausgesetzt ist. Es sind die Momente, in denen uns sprichwörtlich das Ruder aus der Hand gerissen wird und wir die Kontrolle über das Ding total verlieren. Früher oder später kommen wir im Leben in einen solchen Sturm, den wir nie selber gesucht hätten, den wir auch nicht selber herbeigeführt hätten. Eine wichtige Prüfung misslingt gleich mehrmals, eine Beziehung zerbricht oder eine Ehe gerät in eine heftige Krise. Der liebgewordene Arbeitsplatz wird mir gekündigt, eine Krankheit durchkreuzt plötzlich alles, ein Kind oder ein Freund verunglückt. Die Generation, die die Kriege noch miterlebt hat, die wissen von ganz anderen Stürmen zu berichten und irgendwie ist auch Corona gerade so ein Fallwind für uns alle und wir wissen gar nicht, was wird da alles noch kommen. Und tatsächlich sind zuallererst in so einem Sturm erstmal wir gefragt. Wir müssen irgendwie lernen, damit umzugehen. Irgendwie müssen wir damit klarkommen. Wir sind nicht darauf vorbereitet. Wir wissen nicht, was nun kommt. Und wir merken, wir packen es nicht mit den Mitteln, die wir vorher zur Verfügung hatten. Und dann beginnt die Geschichte zum ersten Mal auch für uns ärgerlich zu werden. Jesus schläft tief und fest. Warum hat er das nicht verhindert? Wusste er das nicht? Die Jünger schwitzen und rackern und Jesus schläft. Wenn der Fallwind kommt, merken wir oft erstmal nichts von dem, dass Jesus da ist. Ein Freund von mir hat es vor ein paar Wochen in einen Satz gekleidet, der hat mich nachhaltig verfolgt. Irgendwie ist das auch so ein Satz, mit dem wird man gar nicht fertig. Er sagte, danke, dass du da warst, als es so schlimm war. Aber wenn du doch da warst, warum war es so schlimm? Das drückt es, finde ich, sehr gut aus. Und es ist eine von vielen Fragen, die diese Geschichte offen lässt. Zum Beispiel auch die Frage, Warum stillen sich in manchem Leben die Stürme und warum kommt in manchen anderen Leben noch ein Sturm dazu? Sagt die Geschichte nichts drüber. Und ehrlich gesagt bin ich auch misstrauisch, wenn Leute allzu schnell mit irgendwelchen Antworten kommen und sagen, ja, das ist deshalb so. Es ist so, wie es ist. Und seien wir ehrlich, es ist ein ungeheuer provozierender Moment, der mich persönlich, auch wenn ich ihn richtig an mich ranlasse, aufregt, den ich auch nicht erklären kann, der erst nach einer Weile zum ruhigen Fragen wird. Die Jünger, die haben nur eins im Sinn und da verstehe ich sie so gut. Wie geht dieser Sturm wieder weg? Wie werden wir den Sturm los? Und irgendwann, wenn ich mich langsam beruhigt habe, dann merke ich, ich fange an zu fragen, meine Güte, Jesus, wie geht das? Wie geht das, dass du mitten in diesem Sturm so ruhig bleibst? Und ich habe den Eindruck, hier sind zwei ganz andere Konzepte zu glauben unterwegs. Die Jünger fragen, wie werden wir den Sturm los? Und Jesus lässt uns fragen, wie gelangt ein Mensch mitten im Sturm zum Frieden? Wie geht das? Das sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Wir können nichts dagegen tun, dass das Meer unseres Lebens von Zeit zu Zeit mächtig in Wallung gerät und Stürme über uns reinbrechen. Das ist vor der Himmelstüre leider so. Und ich kann Ihnen auch kein Geheimrezept sagen, wie man das unterbindet. Die Frage lautet, gibt es einen Grund unter dem Abgrund, der uns auch dann noch Frieden gibt und trotz allem, was wir noch tun können, gelassen sein lässt? Und dann gibt es ja neben den Außenstürmen auch die Innenstürme. Die Stürme, die dann aufbrechen, weil wir einfach nicht mit der Situation umgehen können. Und diese Innenstürme, ich habe den Eindruck, da spielt unser Glaube und unser Vertrauen in Gott eine sehr große Rolle. Vielleicht dann manchmal auch im Gegenteil unser Unglaube, unser Kleinglaube. Ich habe das Gefühl, er entscheidet manchmal darüber, wie heftig dieser Innensturm dann auch in uns tobt. Eine Verwandte von mir, ich weiß gar nicht, ob es meine Großmutter war oder Urgroßmutter, ich weiß nicht, die hat immer gesagt, es kommt eh immer schlimmer, als man denkt. Und das hat mich schon als Kind immer aufgeregt, weil irgendwie war ich anders eingestellt. Wenn man so da rangeht, da ist ja der Klein- und Unglaube schon quasi in Worte gefasst. Und irgendwie habe ich den Eindruck, wir sind bei der nächsten Puppe angekommen, bei der nächsten tiefen Schicht. Nämlich mit welcher Haltung gehen wir da ran und mit welcher Haltung gehen wir auch zu Jesus. Denn was die Jünger hier machen, die falten jetzt zwar nicht die Hände und gehen auf die Knie, aber sie machen ja eins, das, was wir heute beten nennen, sie beginnen mit Jesus zu reden. Mir fällt es persönlich immer schwer, über das Beten zu reden, weil das ist was Intimes und ich bin auch nicht Gottes Geheimsekretär und kann sagen, wenn du so betest, dann spurt er, dann funktioniert Gott. Oder dann funktioniert Jesus. Ich bin auch nicht der Kenner eurer Herzen und weiß nicht, wie es darin aussieht. Ich kenne nur ein bisschen meins. Und die Jünger sind mir irgendwie sehr nah. Die zeigen auch durch ihr Verhalten ja etwas von ihrer inneren Haltung. Sie wenden sich an Jesus, immerhin. Und sie bitten ihn um etwas. Meister, wach auf, fragst du nicht, dass wir umkommen? Da steckt richtig heftig Vorwurf drin. Sind wir dir egal? Geht es dir nur um dich? Wenn wir uns an Jesus wenden, das Schöne ist, dass er uns in jeder Haltung mit offenen Armen empfängt. Ich dachte lange, wenn wir Gebete beten, die von Glauben und Vertrauen gekennzeichnet sind, dann erhört er uns und dann macht er die Arme weiter auf und dann erhört er uns. Hier ist es ja genau umgekehrt. Die Jünger kommen und haben eigentlich überhaupt keinen Glauben, sie machen ihm nur Vorwürfe. Und das Tröstliche ist, dass Jesus sich auf dieses vorwurfsvolle Gebet auch einlässt. Wenigstens ab und an. Wir graben ja etwas tiefer, die dritte Schicht, und da können wir vielleicht etwas über unser Beten lernen. Beten kann Zeichen unseres Vertrauens sein. Beten kann aber auch Zeichen fehlenden Vertrauens sein. Wenn es vorwurfsvoll ist. Und viel und inständiges Beten ist nicht zwangsläufig Zeichen eines starken Glaubens. Glauben kann auch manchmal gelassenes Warten sein. Ich habe mich gefragt, was wäre denn Glauben gewesen in dieser Geschichte? Ich muss jetzt mal sagen, ich habe zwar eine der ersten Predigten, die ich als Student, gepredigt habe, und auch in der Predigt, die als Prüfungspredigt nötig war, und bin dann durchgefallen. Weil meine Hauptaussage damals war, Glauben heißt weiter rudern. Und erst später habe ich erkannt, Glauben ist manchmal, ja, manchmal ist Glauben weiter rudern. Manchmal ist Glauben aber auch, die Ruder mal sinken zu lassen. Die Macher unter uns, für die ist das vielleicht öfter mal wichtig. Glauben heißt manchmal auch gelassen warten im festen Vertrauen darauf, dass Jesus mit im Boot ist. Und wir merken, so einfach lässt sich die Geschichte gar nicht einordnen. Die Jünger in unserer Geschichte wenden sich mit einem Herzen voller Angst, voller Panik, voller Unverständnis an Jesus. Ihr innerer Zustand ist völlig fixiert auf die äußeren Umstände. Das innere Leben, ihr Herz, ihre Mitte ist besetzt. Besetzt von Angst und Not. Unser Herz, unsere innere Mitte ist aber eigentlich der Ort, in dem Vertrauen, Glaube und Frieden wohnt, der dann mit den äußeren Dingen umzugehen vermag. Und das, glaube ich, bleibt wirklich ein lebenslanges Lernen. Da mache ich mir selber mittlerweile nichts mehr vor. Beim Sorgen und Ängstigen, soll ja vorkommen, drängt das Äußere in unser Inneres und besetzt den Platz, den Gott besetzen will. Der Unglaube sagt, Jesus kümmert sich nicht um euch. Es ist ihm egal, bete mehr, bete besser. Oder du betest nicht genug, mach's lieber selbst. Er hilft dir eh nicht, rudere mehr, rudere weniger, er schläft. Das sagt der Unglaube. Der Glaube sagt, ich habe einen Weg für dich, wie heftig der Sturm auch gerade tobt. Ich habe einen Weg für dich, wie heftig der Sturm auch gerade tobt. Oft können wir die Umstände nicht beeinflussen. Und wo wir es können, da sollen wir es auch tun. Gott hat uns auch Hände, Füße und Verstand gegeben. Also das ist keine Rede gegen das Rudern in dieser Geschichte. Aber wir können unsere Einstellung zu den Dingen verändern. Und so spricht uns die Geschichte indirekt oder vielleicht sogar direkt auf unser Beten an. Beten wir aus Angst oder aus Vertrauen? Angst hieße, ich lasse die Wellen, die Stürme von innen nach außen, von außen nach innen. Und mein Herz wird kalt und immer enger und unruhig. Vertrauen bedeutet, Sturm und Wellen mögen noch so toben. Mein Herz, meine innere Mitte, die gehört Gott allein. Und ich weiß, dass wenn der letzte Sturm dieses Lebens einmal über mich reinbricht, dann steht er dort und reicht mir die Hand und nimmt mich am Ende mit Ehren an. Am Ende der Predigt biete ich dir eine kleine Übung an, mit der wir uns so ein wenig einüben können in diese Haltung. Es ist nur eine kleine Übung, brauchen auch keine Angst davor haben, sie müssen nichts machen. Vorher öffnen wir noch die vierte Puppe, es steckt noch mehr drin. auch in unserer Geschichte, finde ich. Ich habe sie überschrieben mit Vorwurf oder Einladung. Ich glaube, dass ich in Kindertagen deshalb so ein bisschen gebeugt nach Hause gegangen bin nach dieser Geschichte, weil Jesus diese doofe Frage stellt mit dem Warum. Warum habt ihr Angst? Aha, das Warum kannte ich. Meistens von meinen Eltern. Warum kommst du zu spät? Warum trödelst du so rum? Warum liegt die Schultasche hier im Weg? Das Wörtchen Warum kennen wir, oder? Und es hat immer so einen Beigeschmack von Moral und Vorwurf, wenn wir es von irgendwem zu hören kriegen. Und irgendwie habe ich Jesus genau so gehört. Warum habt ihr keinen Glauben? Na klar, ja, glauben halt noch nicht richtig. Warum kommst du jetzt erst nach Hause? Ich habe auch ein gespaltenes Verhältnis zu dieser Warum-Frage in der Kindererziehung. Ich habe sie trotzdem öfter gestellt. Es ist ja, man macht das ja dann doch, weil wenn man antworten will auf diese Frage oder soll, dann muss man sich irgendwie immer wieder selber abwerten. Ja, ich habe es mal wieder nicht hingekriegt. Ne? Warum liegt der Schlüpper in deinem Zimmer rum? Ja, ich bringe ihm gerade bei, dass er den Weg selber in die Tonne findet, aber er schafft es noch nicht. Sagen ja Kinder nicht. Nun gut, vielleicht liegt es bei, dass diese Warum-Fragen habe ich vielleicht auch ein persönlich gestörtes Verhältnis zu. Kann ja sein, man muss sich dabei immer so ein bisschen abwerten. Was aber, wenn Gott oder was aber, wenn Jesus die Warum-Frage gar nicht mit einem Vorwurf stellt, sondern als Einladung? Haben wir es? Wenn Jesus diese Warum-Frage nicht als Vorwurf stellt, sondern als Einladung. In einem ganz anderen Ton. Wir könnten das Ganze so lesen: Warum habt ihr keinen Glauben? Habt ihr es immer noch nicht kapiert? Und so ein bisschen hören wir das ja auch raus, ne? Da steht, Jesus bedrohte den Wind und das Meer, schweig und verstumme. Und dann sagte er zu den Jüngern, wir hören aber komischerweise, Jesus sagte zu dem Wind und dem Meer, schweig und verstumme, und dann nahm er sich die Jünger vor und wies sie zurecht, habt ihr keinen Glauben. Steht aber nicht da. Gibt tatsächlich einige Beispiele in der Bibel, wo Gott warum fragt, und ich finde die hochinteressant. Zum Beispiel Kain, der den teuflischen Plan verfolgt, seinem Bruder das Leben zu beenden. Und dann tritt Gott auf den Plan und fragt Kain, warum bist du so zornig? Was nun, wenn diese Frage kein Vorwurf, sondern eine ganz ernst gemeinte Einladung ist? Kain, halt mal inne. Schau jetzt mal genau hin, was jetzt gerade mit dir passiert. Was macht dich wirklich so zornig? Wie hast du die Dinge gerade bewertet? Sollen wir beide mal gemeinsam näher hinschauen, wie es gerade in deinem Herzen aussieht? Für Kain wird diese Frage zum Scheideweg. Da geht es wirklich dann um Leben oder Tod und er entscheidet sich nicht seinem Schöpfer zuzuwenden, sondern dem Zorn weiter Raum zu geben. Er wird sich nicht von Gott helfen lassen. Er gibt Gottes Licht keinen Raum, sondern der Dunkelheit und führt seine üble Tat aus. Wenn Gott in seiner Liebe fragt, warum, glaube ich, steckt dahinter weniger ein Vorwurf als diese Einladung. Eine wunderschöne Szene finden wir auch bei Abraham und Sarah. Da kommt Gott in Gestalt von drei Männern zu Besuch und kündigt die Geburt Isaaks an, in hohem Alter. Und natürlich können die beiden das erstmal nicht glauben, aber Sarah sitzt hinter der Zeltplane, hört sich das Ganze an und fängt an zu lachen. Und interessanterweise stellt Gott dann Abraham die Frage, warum lacht Sarah? Warum lacht Sarah? Als Vorwurf formuliert könnte es heißen, was soll das? Zweifelt ihr etwa an meiner Allmacht? Ihr habt doch schon so viel mit mir erlebt. Könnte aber auch eine Einladung sein. Abraham, halt mal kurz inne. Schau mal genauer hin. kann es sein, dass du deine tiefgehenden Erfahrungen mit mir, deine tollen Stunden, deinen Glauben gar nicht in entsprechender Weise mit deiner Frau geteilt hast, dass sie sich nicht mal vorstellen kann und kein Zutrauen in meine Zusage hat? Habt ihr euch vielleicht sogar voneinander entfernt? Es ist Zeit, euch einander wieder zuzuwenden. Warum lacht Sarah? Und Israel bekommt die Frage gestellt in Jesaja 40, warum sagst du Jakob und du Israel sprichst, mein Weg ist verborgen dem Herrn? Als Einladung gelesen, Israel, halt mal inne, schau mal genauer hin. Was ist es, was dich immer wieder an meiner Liebe zu dir zweifeln lässt? Was ist es, was dich wegtreibt? Wo habe ich dich verletzt? Willst du mir nicht sagen, was dich quält? Und die Jünger auf dem See, warum seid ihr so ängstlich? Als Vorwurf, wie kann das sein? Ihr habt schon so viel mit mir erlebt. Ich habe schon Wunder getan, schon Tote auferweckt und jetzt habt ihr so einen Schiss in der Hose. Vielleicht aber auch als Einladung, hey, haltet mal inne, schaut mal genauer hin. Was lässt euch so in Panik geraten, wo ich doch bei euch bin? Ich glaube, die Rückfahrt nach Hause, so nass, wie sie da jetzt drin gesessen haben, aber über diesen ruhigen See, da wäre ich gern dabei gewesen. Und leider berichtet ja Markus und auch die anderen Evangelisten nichts darüber. Ich stelle mir vor, dass sie dann zurückgefahren sind und am Abendessen, vielleicht haben sie sich noch ein Lagerfeuer am Strand gemacht und ein paar Fische gebraten. Und dann mit Jesus sehr wertvolle Stunden verbracht. Und wir, darf Jesus die Warum-Frage mal stellen? Und kriegen wir den Switch hin, dass sie kein Vorwurf ist, sondern eine Einladung? Warum machst du dir so viele Sorgen? Warum nimmst du nie Hilfe in Anspruch und willst es immer alleine machen? Warum traust du anderen nichts zu? Warum ziehst du dich zurück? Warum kannst du nicht schlafen? Warum arbeitest du unentwegt? Warum reagierst du immer so aggressiv? Warum vertraust du mir nicht? Warum ist so viel Neid in deinem Herzen? Warum bist du so ehrgeizig? Warum lässt du niemanden an dich ran? Warum bist du so misstrauisch? Halte mal inne, schau mal genau hin. Darf Jesus uns diese Warum-Frage überhaupt noch stellen? Was geht da in unseren Herzen vor sich? Was schleppen wir mit uns rum? Was sollten wir mal ganz in Ruhe und ganz ohne Vorwürfe ansehen? Ich wünsche mir und ich wünsche dir, dass du frei davon wirst. Dass Gott mit neuer Liebe und neuem Frieden diesen Raum in unseren Herzen ausfüllen kann, der uns dann auch die Stürme, ich sage jetzt nicht problemlos, aber vielleicht ein Stückchen gelassener und leichter ertragen lässt. Vier kleine Püppchen hier vorne, sie stehen für vier tiefen Schichten dieser Geschichte, die mir heute Morgen wichtig waren zu sagen. Jesus, der Kindergottesdienst hält, der den Sturm stillt und die Jünger vor dem Verderben rettet. Dann die Übertragung in unser Leben, dass es kein Leben ohne Fallwinde, ohne diese gefährlichen Fallwinde gibt. Und dann, wie gehen wir mit Jesus in Beziehung? Mit Angst oder mit Vertrauen? Und Jesus, der mit der Warum-Frage unser Vertrauen zurückgewinnen will. Warum habt ihr solche Angst? Das Finale dieser Geschichte ist dann diese große Frage: Wer ist dieser Jesus? Wer ist er? Und wer ist er für dich? Ich hatte es schon angedeutet, ich biete euch eine kleine Übung an zum Ende der Predigt. Niemand muss was machen, einfach nur zuhören. Ich möchte euch 3 ganz kurze Sätze sagen und ich werde sie 3 oder 4 Mal sagen in Ruhe. Und ich wünsche euch, dass es euch gelingt, sie so nach und nach in euer Herz sinken zu lassen. Dass sie Vertrauen ausbilden und die Angst ein ganz kleines Stück vertreiben. Vielleicht kann es so ein Ansatz sein, auch für den Alltag, sich ein Stückchen zu bereiten und einzuüben für die Stunden, in denen es ein bisschen rauer wird. Ich lese den Satz gleich ein paar Mal vor, danach schließt sich eine Stille an und die Musiker werden dann mit uns danach das Lied still singen. Wenn du willst, schließ die Augen und hör zu. Gott ist immer bei dir. Liebe begleitet dich. Er hat einen Weg für dich. Gott ist immer bei dir. Liebe begleitet dich. Er hat einen Weg für dich. Gott ist immer bei dir. Liebe begleitet dich. Er hat einen Weg für dich.